Genau, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir, Doro hat es schon gesagt, The Chosen Staffel 1, Folge 7 und es war unter dem Thema Einladungen. Also es geht heute um Einladungen. Und zwei Menschen begegnen Jesus und es sind eigentlich privilegierte Menschen. Also vorher war es ja immer, da ging es um Krankheit und Abhängigkeiten und so weiter. Und jetzt haben wir zwei privilegierte Menschen, Nikodemus und Matthäus. Der eine sucht Jesus und der andere wird von Jesus gerufen. Und beide stehen vor derselben Frage, was bin ich? Bin ich bereit, loszulassen, um neu zu werden? Nikodemus hat sich selbst bei Jesus eingeladen und Matthäus, der Zöllner, wurde von Jesus eingeladen. Und beide reagieren unterschiedlich. Beide waren reich, sie hatten Luxusprobleme und Sehnsüchte, wie jeder Mensch. Zuerst geht es aber hier um Nikodemus. Sein Name ist griechisch und bedeutet Sieger des Volkes. Er gehörte zum Sanhedrin, dem jüdischen Hohen Rat, und gehörte dort zu der Partei der Pharisäer an, der Gruppe der Pharisäer an. Er war Theologe und wahrscheinlich auch Jurist. Die Pharisäer waren ja eine religiöse Bewegung mit großem Einfluss und gehörten zur moralischen Elite des Landes. Nikodemus war also angesehen, einflussreich und reich. Und er hatte jetzt schon so besondere Erlebnisse, zumindest in dem Film. In der Bibel ist es ein bisschen anders, aber er hat schon ganz viel von Jesus gehört und auch gemerkt. Und so hatte er viele Fragen. Und das werden wir uns jetzt erstmal angucken bei einem Gespräch mit Jesus. Wir sehen uns jetzt diese Szene an von The Chosen und sie zeigt die Begegnung bei Nacht. Also die Bilder sind ziemlich dunkel. Achtet mal darauf, was bringt Nikodemus mit und was sagt Jesus zu ihm. Tja, Nikodemus hat eigentlich äußerlich alles, was man sich wünschen kann. Eine Familie, Ansehen, Wissen, Einfluss und trotzdem fehlt ihm etwas. Und er sucht Jesus. Aber er kommt bei Nacht. Vorsichtig, im Verborgenen. Vielleicht, weil er ahnt, diese Begegnung könnte ihm etwas kosten. Und dann sagt Jesus diesen einen Satz bei Johannes 3, Vers 5, und ich habe jetzt die Luther-Übersetzung gewählt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wahrlich, wahrlich kommt noch öfters in diesem Text vor. Auf Hebräisch Amen, Amen. Das verstehen wir ja alle. Und das bedeutet, hör mal genau zu, wenn der Satz so eingeleitet wird von Jesus. Nikodemus, es reicht nicht aus, dass du mich für einen guten Lehrer hältst, dass du mich für einen wichtigen Denker oder Propheten oder Heiler hältst, sondern wenn du wirklich mit Gott ins Reine kommen willst, wenn du in das Reich Gottes hineintreten willst, dann musst du neu geboren werden. Aber Nikodemus hatte Probleme mit dem von Neuem geboren. Er fragt im Film, vom Heiden zum Juden? Denn er geht davon aus, dass er als gläubiger, gesetzestreuer Jude schon zum Reich Gottes gehörte. Doch Jesus weist ihn zurecht. Aber hier im Film ist Jesus nicht so schroff wie im Bibeltext. Trotzdem trifft das Nikodemus ganz tief. Nicht ein bisschen besser werden, nicht ein paar Fehler korrigieren, sondern neu werden. Und er wehrt das ab, indem er nur die biologische Seite sieht. Aber Jesus spricht davon, von neuem geboren zu werden. Das ist kein fernes Bild. Und es ist auch eine Erfahrung. Wenn ein Mensch seine Last vor Gott ablegt und seine Gnade annimmt, dann wird das Herz leicht. Was vorher gedrückt hat, verliert seine Macht. Und plötzlich spürt man, ich bin frei, ich bin neu. Ich fühle mich wie neu geboren. Und das hätte Nikodemus als Lehrer des Volkes ja eigentlich wissen müssen, denn er kannte ja die Stellen in der Tora und in den Propheten. Jesus tadelt Nikodemus tatsächlich mit den Worten: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Und damit spielt Jesus auf alttestamentliche Verheißungen einer inneren Erneuerung an. Und die wichtigsten Stellen habe ich hier jetzt gleich auf Folien: Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Und ich, also Gott sagt es ja, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich will meinen Geist in euer Inneres geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Und schon im 5. Mose 30, Vers 6: Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst. Und auch David betete: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und all das beschreibt genau das, was Jesus von neuem Geborenwerden nennt. Gottes Eingreifen ins Herz. Nicht nur äußere Gesetzeserfüllung. Aber Gottes Eingreifen müssen Nikodemus und auch ich und auch du zulassen. Und das ist die Einladung, die Jesus ausspricht, dass sich Nikodemus ganz auf ihn, den Sohn Gottes, einlassen soll und seine alten Vorstellungen loslässt. Das ist ein Geschenk. Aber so ist das mit Geschenken. Man muss sie auspacken, bevor man sie in Gebrauch nehmen kann. Und dazu muss man eben auch die Hände frei haben und eventuell ganz viel loslassen, an dem man bisher festhält. An Überzeugungen, an Einstellungen, am Reichtum, am Ansehen und ganz oft auch an der Familie. Aber genau da liegt der Punkt. Bevor Neues entstehen kann, muss Altes losgelassen werden. Und das fällt uns und auch Nikodemus schwer. Also geht es ums Loslassen. Aber Jesus verspricht Neues und viel Größeres. Und inwieweit können wir uns darauf einlassen? Und Jesus sagt, das ist nur möglich mit Wasser und Geist. Und da ist hier nicht das Taufwasser gemeint. Sonst hätte der Schächer am Kreuz ja nicht gleich ins Paradies kommen können mit Jesus, sondern reinigendes Wasser, die reinigende Kraft des Wortes Gottes, das auch in der Kraft des Heiligen Geistes zur Anwendung kommt. Das Wort ohne den Geist bewirkt kein neues Leben, denn der Geist ist es, der lebendig macht. Und da habe ich jetzt dann einen ersten, zweiten. Wasser ist also Bild für die Reinigung. Und Gott tut es, wäscht uns von Schuld und Unreinheit rein. Aber wir müssen eben das erstmal hinlegen. Und dann der Heilige Geist schenkt uns neues Leben. Ein neues Herz, eine neue innere Ausrichtung. Also geht es nicht um äußere Religion, nicht um bessere Moral, sondern eine innere Neuschöpfung durch Gottes Reinigung und Gottes Geist. Und das ist Neugeborensein. Für mich war das so, ich war ja Lehrerin und ich musste schon, bevor ich mein Leben Jesus übergeben habe, musste ich schon mal Religionsunterricht erteilen. Und da kam auch die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen vor. Und das war für mich damals einfach nur eine schöne Märchengeschichte sozusagen. Hat mich überhaupt nicht berührt. Und später, ich habe ja auch schon darüber gepredigt hier, dieses, das betrifft ja mich, ich bin der verlorene Sohn, ich muss umdrehen, eine neue Sichtweise einnehmen und ja, auf Gott zulaufen. Und das war dann mein Neuanfang auch. Im Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus Christus im Johannesevangelium geht es also genau darum, um einen echten Neuanfang. Aber bevor Neues wachsen kann, muss eben das Alte losgelassen werden. Und das ist oft auch die Sorgen, die ich mir mache. Oder Schuld, wo ich schuldig geworden bin und das eigentlich nicht so ganz eingestehen kann. Enttäuschungen. Und wir halten da oft fest, oft viel länger, als uns gut tut. Und das wird dann so richtig schwer in uns. Und dann kommt dieser Moment, von dem Jesus spricht, der Moment, in dem wir loslassen. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil wir vertrauen. Wir legen ab, was uns bindet und halten uns an Gottes Gnade. Und genau da entsteht oder geschieht das Wunder. Die Last fällt ab, das Herz wird frei und der Blick wird auch frei. Oh, das Herz wird leicht, habe ich geschrieben, aber es ist auch, es wird frei. Es ist so, weil Gott selbst neues Leben in uns hineinlegt. Und das macht er. Und wir merken, das ist kein bloßes Bild, es ist eine Erfahrung. Und ich glaube aber, Nikodemus war noch nicht so weit. Er zögert. Jesus versteht, dass er durch seine Stellung im Sanhedrin, seine Familie und sein fortgeschrittenes Alter vieles aufgeben müsste. Aber Jesus verspricht, dass das, was er gewinnen würde, um vieles größer wäre. Da fehlt uns vielleicht auch die Vorstellung, was er da alles kriegen würde. Und so ist Nikodemus ein Beispiel für einen zögernden, tastenden Glauben. Im Johannesevangelium später, im Kapitel 19, Vers 39, können wir lesen, dass Nikodemus nach Jesu Tod etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe brachte. Mit diesen wohlriechenden Stoffen wickelten er und sein Kollege Josef aus Arimathea den Leichnam von Jesus in Leinentücher ein. Das war letztendlich beim Begräbnis von Juden üblich. Aber die Menge war unüblich. Das war die Menge, die einem König würdig war. Aber bis dahin brauchte Nikodemus noch Zeit. Und Jesus weist hier auch noch darauf hin, dass wir, wenn wir die himmlischen Dinge kennen und genießen können, ist es nötig, dass wir die Bedeutung des Kreuzes kennen. Das ist ja schon interessant, dass er das auch noch mit reinbringt. Seine Belehrung über das Kreuz verdeutlichen, was Mose in der Wüste mit der Schlange getan hat. Das ist ein Beispiel dafür, was mit ihm als dem Sohn des Menschen geschehen würde. Die Erhöhung der Schlange in der Wüste ist ein Hinweis auf die Erhöhung des Menschensohnes am Kreuz. Und die Szene ist ganz am Anfang dieser Chosen-Folge zu sehen. Also wer das noch nicht gesehen hat, müsste das unbedingt anschauen. Das ist sehr schön. Man kann das im Internet angucken. Genau. Wer da den Link haben will, kann auf Doro oder Christian oder auch auf mich zugehen. Und da habe ich von dem Bibeltext auch noch eine Folie. 4. Mose 21, Vers 9. Mose fertigte diese eherne Schlange nach dem Bild der feurigen Schlangen an. Nee, da bin ich noch nicht. Dazwischen müsste was sein. Ist es nicht da? Egal, dann lese ich es einfach so vor. Die feurigen Schlangen waren die Plage, an der das Volk starb. Und Mose erhöhte die Schlange, die er aus Kupfer gemacht hatte, sodass jeder nach ihr schauen konnte, wo immer er sich auch im Lager befand. Deswegen hochhalten. Und wer das tat, wurde geheilt. Dazu war es aber nötig, dass jemand anerkannte, dass er gebissen worden war und daher sterben würde. Und es war der Glaube nötig, dass nur ein Blick auf die erhöhte Schlange das Leben geben konnte. Nichts anderes würde von den Auswirkungen des Schlangenbisses befreien. Mose machte also die Schlange zum Symbol der Errettung, die jemand nur dadurch empfing, dass er einfach auf dieses Symbol blickte. Auch wenn sich das schon damals irgendwie unlogisch anfühlte, das ist der Geist Gottes, der weht, wo er will. Und er will, dass wir alle das ewige Leben haben. Dazu müssen wir dann zugeben, wo wir falsch liegen, uns umdrehen, eine neue Blickrichtung einnehmen und in Jesu Arme laufen. Habt ihr euch auch schon mal danach gesehnt, von Jesus umarmt zu werden? Wir haben ja die Szene eben gesehen, die endet mit der Umarmung. Das steht zwar nicht so in der Bibel, aber es kann sehr wohl so gewesen sein. Nikodemus konnte sich auf die Einladung von Jesus noch nicht einlassen. Aber die zweite Person aus der Folge sehr wohl. Und jetzt kommt der Matthäus. Genau. Matthäus 9, Vers 9 bis 10. Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus hieß. Er sagte zu ihm: Folge mir nach. Matthäus stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. In dem Film wird die Vorgeschichte erzählt, sodass wir das dann nachvollziehen können, weshalb Matthäus Jesu Einladung sofort befolgt und radikal alles loslässt. Seine lukrative Stellung als Zöllner, seinen Reichtum, der im Film durch seinen vollen Kleiderschrank und seine vielen Sandalen symbolisiert wird. Aber er war zutiefst unglücklich, weil er keine Gemeinschaft hatte und seine Familie ihn ablehnte. Aber er war neugierig auf Jesu Botschaft, weil er ihn und sein Wirken schon beobachtet hatte. Und so sagt Jesus einfach nur: Folge mir nach. Und Matthäus steht auf. Sofort. Er lässt zurück seinen sicheren Job, seinen Reichtum, sein bisheriges Leben und geht. Zwei Menschen, zwei Reaktionen. Da ist Nikodemus, ein angesehener Mann, gebildet, religiös, sicher in seiner Welt. Er sucht Jesus, aber er kommt bei Nacht. Vorsichtig, zögernd, vielleicht weil er ahnt, was es ihn kosten könnte, wirklich loszulassen. Er hört, aber er hält noch fest. Und da ist Matthäus, ein Zöllner, verstrickt in ein Leben, das viele verachten. Jesus ruft ihn und Matthäus steht auf. Er lässt zurück, was ihn bindet, und geht mit. Und wir haben vorhin gesungen: Ein Wort und Ängste fliehen. Zwei Menschen, zwei Wege. Der eine tastet sich langsam vor und der andere lässt los und findet im selben Moment ein neues Leben, eine neue Aufgabe. Und wir stehen da oft zwischen diesen beiden. Ein Teil von uns ist wie Nikodemus vorsichtig gebunden an das, was Sicherheit gibt und was andere von uns denken. Ein anderer Teil hört den Ruf und spürt: Eigentlich müsste ich aufstehen, eigentlich müsste ich loslassen. Jesus drängt nicht, aber er ruft. Und wo ein Mensch den Mut findet, loszulassen, Gott machen zu lassen, da geschieht es. Nicht langsam, nicht halb, sondern tief im Innern. Zwischen Nikodemus und Matthäus liegt nicht der größere Glaube, sondern der Mut, loszulassen. Wer festhält, bleibt derselbe. Wer loslässt, wird neu und fühlt sich wie neu geboren. Jetzt könnt ihr euch fragen: Was möchtet ihr heute loslassen? Denn das ist ja keine einmalige Sache zu Beginn unseres Lebens mit Jesus, sondern der Heilige Geist zeigt uns immer wieder Räume, in die wir Jesus noch nicht einbezogen haben. Das ist immer wieder meine Rede. Ich wäre zusammengebrochen, wenn ich bei meiner Entscheidung für ein Leben mit Jesus sofort alles hätte loslassen müssen. Dann hätte ich wahrscheinlich den Weg aufgegeben. Das ja, das war irgendwie nicht möglich. Doch, Jesus ist so liebevoll, dass er mich kennt und trotzdem liebt. Ich an seiner Hand nicht so bleiben muss, sondern mich weiterführt. Denn wer festhält, bleibt derselbe. Wer loslässt, wird neu und fühlt sich wie neu geboren. Und dafür wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, Jesus zu fragen, was er uns gerade schenken möchte, während leise Instrumentalmusik läuft. Amen.